Dieser Podcast wird euch präsentiert von Magabotato.
Dyson Duty wird unterstützt von fantasystronghold.de, deine erste Adresse für Private Press Produkte.
Herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe des Dyson Duty Podcast, hier in unserer, 50. Ausgabe der Jubiläumsfolge. Eigentlich wollten wir die später machen und irgendwas total Besonderes machen, aber das hätte irgendwie nicht so richtig mit dem Release-Termin gepasst. Also machen wir jetzt irgendwie später auch was Besonderes dafür, dass wir jetzt schon 50 Folgen veröffentlicht haben. Und das auch nur als dieser Podcast, denn wir haben ja auch noch jede Menge Bonusmaterial auf unserem Patreon, sowie andere Projekte wie den 40k-Podcast und so weiter. Also da haben wir schon viele, viele Stunden zusammengebracht an Material. Und jetzt hier eben die 50. Folge des ursprünglichen, des ersten Dyson Duty Podcast über War Machine. Ja, und was kann ich sagen? Wir sind jetzt auch wieder voll dabei. Ich konnte jetzt auch den Money endlich wieder infizieren. Ihr habt ja schon in den letzten paar Folgen mit mir und Kitty Kane gehört, dass wir da jetzt wieder am Start sind und auch wieder Turniere besuchen wollen, wieder Turniere machen sollen und so weiter. Und jetzt hier auch wieder euch Coverage über dieses großartige Spiel bringen, das gerade eben eine Renaissance erlebt, würde ich sagen. Weltweit als auch in Deutschland tatsächlich kommen wieder immer mehr Spieler aus der Versenkung, die den Editionswechsel abgewartet haben, möchte ich mal sagen. Und ja, ich denke, man kann so langsam sagen, der ist jetzt endgültig vollzogen. MK4 ist angekommen und es kommt auch bei den Leuten an, dass das jetzt eigentlich doch eine ganz geile Edition ist. Und ich würde sagen, da ist ein kürzlich vergangenes Event nicht so ganz unschuldig dran, nämlich die WTC, die World Team Championship. Und die war dieses Jahr ziemlich großartig und besonders großartig für die Deutschen, denn zwei unserer Teams haben es aufs Treppchen geschafft und zwei Spieler des besser platzierten Teams davon habe ich jetzt hier zu Gast, nämlich einmal den Nox aka Kevin.
Ja, hallöchen.
Und einmal den Skatrex aka Sven.
Moin.
Ja, ihr beide seid mit eurem Team auf der World Team Championship Vizemeister geworden. Wie hieß nochmal euer Team?
Wir waren Germany Zauberlehrlinge.
Wie kam es zu dem Namen? Wollt ihr einfach nur einen Namen, der für die internationale Community möglichst witzig auszusprechen ist? Oder gibt es da eine Geschichte zu?
Sven, möchtest du?
Also natürlich ist ein möglichst unaussprechlicher Name für die gegnerischen Teams immer ein Bonus, den man mitnimmt, keine Frage. Der Teamname ist quasi als Sekundärname entstanden, als sich, glaube ich, das andere Team zuerst für Erlkönige entschieden hat. Aufgrund von bestimmten geschichtlichen und historischen Begebenheiten zu irgendwelchen Schriftstellern haben wir dann gedacht, wir versuchen mal was Ähnliches aus dem ähnlichen Stamm zu nehmen. Und dann waren halt Werke und Dinge, die zu überlegen waren, da kamen wir dann, glaube ich, auf Zauberlehrlinge. Bitte korrigiere mich, Kevin, wenn das anders war.
Nee, genau so.
Genau, und da haben wir dann gesagt, Zauberlehrlinge passt ganz gut. Wir hatten noch ein paar andere Ideen, aber wir wollten auch ein Logo dazu noch haben auf den Trikots, weil wir gesagt haben, wir werden nicht eins der alten Logos benutzen. Und dann Zauberlehrlinge passt eigentlich ganz gut. Da haben wir gedacht, da finden wir auf jeden Fall was dazu.
Was ist das Logo auf euren Trikots geworden?
Auch da hatten wir mehrere Favoriten, aber letztendlich ist es der... So ein Artwork von Orion geworden. Oder Oreo heißt er.
Ach, Orion Midwinter.
Ja, genau der.
Ah, cool.
Und da haben wir ein cooles Artwork gefunden, was wir da noch als Maskottchen genommen haben.
Ja, und ich hatte ja tatsächlich, also ich habe es niemandem gesagt, deswegen kann jetzt jeder sagen, natürlich sage ich das, aber ich habe es euch im Vorgeplänkel schon gesagt, ich hatte von vornherein getippt, dass ihr das Rennen machen werdet oder ihr zumindest sehr weit oben sein werdet. Wie waren denn eure eigenen Erwartungen an die diesjährige World Team Championship?
Im Grundsatz waren unsere Erwartungen einfach hinzufahren und Spaß zu haben. Denn dieses Jahr ist ja natürlich so die Sache gewesen, dass von vornherein klar war, dass es nicht so viele Teams werden. Das heißt, es war von vornherein nicht klar, wie die Stimmung generell ist, wie die Leute aufgestellt sind, wie kompetitiv das Ganze wird. Und es ist dieses Jahr auf jeden Fall schon um einiges entspannter gewesen mit 24 Teams. Und dementsprechend war unser Ziel einfach nur zu sagen, wir wollen Spaß haben. Wir wollen natürlich nicht irgendwo Letzter werden oder sowas, sondern so viel wie möglich natürlich gewinnen, also ordentlich hinfahren, vorbereitet hinfahren, aber wir hatten jetzt keine höheren Ambitionen, würde ich sagen.
Von anderen Teams hört man da noch so einen Kram wie, dass sie hochgradig komplexe Paarungsmatrizen und so erstellen. Habt ihr das auch gemacht oder habt ihr auch das dieses Jahr komplett weggelassen?
Das haben wir tatsächlich auch gemacht, wobei wir uns auch selbst bei, in Anführungsstrichen, nur 24 Teams auf, ich glaube, wir hatten nachher 10 Stück oder sowas, 10 Teams, ja. Wo wir gesagt haben, da glauben wir, dass wir wissen, dass die ganz gut spielen können, egal wie viel trainiert die haben oder nicht. Und dort haben wir uns dann halt auch tatsächlich auch zusammengesetzt und haben überlegt, wie stehen wir dagegen und, also nicht wie paaren wir durch, aber schon, wie stehen wir dagegen. Wir haben uns schon Gedanken vorher gemacht.
Wir haben ja mit Kevin dieses Jahr einen ordentlichen Captain am Start gehabt, der uns ein bisschen getriezt hat, gesagt, auch regelmäßige Treffen, also regelmäßig so einmal im Monat oder sowas und dann halt drüber quatschen und gucken, wie ist der Fortschritt und sowas und dann trag mal bitte langsam alle in die Tabelle ein, sowas. Also wir waren nicht ganz unvorbereitet, das meine ich eben mit, wir hatten schon einen gewissen Grundstandard, wie man halt zu Teamturnieren fährt, aber vom Level her war das jetzt nicht viel mehr, als wenn ich jetzt die BTCs oder sowas mir in der Richtung angucke. Also andere Teamturniere, die mich mit Kevin gemacht haben, hatten da jetzt nicht so einen großen Unterschied dazu, würde ich jetzt im ersten Ansatz sagen.
Ja. Na cool. Dann möchte ich eigentlich auch ohne weitere Umschweife zum Turnier kommen. Die Anreise war ja nun für manche in einem sehr dänischen Sturm sehr schwierig. Gab es da bei euch auch noch eine Anreisegeschichte, die ihr zum Besten geben könnt, oder kamt ihr problemlos an?
Ja, wir kamen an, ja.
Also bei mir war das von vornherein also eine ganz große Zitterpartie. Ich hatte mit Kevin auch schon drüber geschrieben, weil ich wollte ursprünglich, oder ich bin im Moment selber noch in Dänemark und mache hier Urlaub mit meiner Familie. Da war der Plan natürlich, wir fahren einfach gemeinsam mit dem Auto los, fahren mit der Fähre rüber und die setzen mich einfach in Kopenhagen ab. Und dann haben wir am Donnerstag Mittag die Nachricht bekommen, hier aufgrund der Wetterlage fällt die Fähre aus. Dann war natürlich erstmal, shit, was machen wir? Und dann erstmal direkt schnell neu gebucht, weil der stand dann, wir hatten ursprünglich überlegt, von Rostock zu fahren. Und in Puttgarden fuhr dann die nächste Fähre, die nur einen kürzeren Weg hatte. Und da hieß es dann auch, ja, da ist noch alles in Ordnung, die fährt auch noch. Also schnell erstmal umgebucht und dann am Donnerstagabend viel drüber nachgedacht, wie es denn so läuft, was man dann macht, was ist, wenn die Fähre auch ausfällt, fährt man dann über die Brücke und was ist, wenn die Brücke gesperrt ist und fliegt man dann noch, ja, wie sieht das denn mit Kevin aus, der fliegt ja und Kevin war erstmal tiefenentspannt, ja, meine App sagt mir nichts, ich fliege ja, das ist mir alles scheißegal quasi und dann haben wir uns darauf geeinigt, okay, wir gucken erstmal, wir rufen am Freitagmorgen die Ferienfirma an und sagen, wie sieht's denn aus, machen uns dann fertig und wir mussten halt noch meinen Großen abholen von der Schule. Das heißt, wir haben gesagt, wir fahren so gegen 12, 1, zwischen 12 und 1 los, solange es keine Signale gibt in die entgegengesetzte Richtung. Morgens angerufen, hieß, alles ist in Ordnung. Hier, Rostock ist nur ausgefallen, weil die können halt mit dem Hochwasser nicht um, weil die eine automatische Anlegeanlage haben und Puttgarden hat halt eine manuelle Anlegeanlage und die können das damit ausgleichen. Also gesagt, alles super, alle Sachen gepackt, Auto gepackt, alle Leute eingepackt, Kind abgeholt, waren quasi kurz davor, schon einfach rauszufahren, loszufahren, als sie dann die Nachricht bekam, oh, die zweite Fähre fährt auch nicht mehr. Die wurde jetzt auch abgesagt. Und dann begann wieder das große Überlegen. Fahren wir los in der wilden Hoffnung zu sagen, okay, schaffen wir es noch über die Brücke. Aber bis wir bei der Brücke sind, ist jetzt halt irgendwie zwischen 18 und 20 Uhr. Und da ist die Windgeschwindigkeit auch so hoch, dass die Brücke eventuell gesperrt wird. Also schon ein bisschen riskant. Fahren wir hoch und nehmen uns einfach vor Ort, falls wir nicht über die Brücke kommen, irgendwie eine Unterkunft und dann haben wir halt hin und her überlegt. Frau hatte dann die geniale Idee zu sagen, ja, wir fahren einfach über die Nacht und du nimmst die erste Fähre morgens, die wieder geht. Da habe ich sie freundlich darauf hingewiesen, dass wenn ich über Nacht fahre und morgens nach einer durchgefahrenen Nacht in Kopenhagen ankomme, das Warmaschinen-Spielen sich auch quasi mit erledigt hat. Und Kevins Flieger ging aber um 13.30 Uhr oder sowas in der Richtung. Das heißt, ich war mit ihm im Austausch und er meinte, ja, hier geht alles, hier funktioniert alles. Also habe ich kurzerhand dann gesagt, nee, ich habe nicht so viel Gepäck mehr. Ich buche mir den Flieger um, nehme mir einen für 170 Euro um 16 Uhr, um dann halt last minute quasi noch rüber zu bekommen. Ihr, aka meine Familie, fährt dann halt einfach am Samstagmittag ganz gemächlich, wenn der Sturm wieder vorbei ist, über die funktionierenden Fähren rüber. Und das hat dann auch genauso quasi funktioniert. Ich bin um 16 Uhr in meinem Flieger eingestiegen und der ist dann auch gegen 17 Uhr ganz normal, also war jetzt ein bisschen schwummerig am Ende. Die Landung war ein bisschen windig, um es so auszudrücken. Da hat das Flugzeug schon so ein bisschen sich mehr bewegt, als es eigentlich sollte. Ging auch eigentlich noch ganz gut. Und im Nachhinein habe ich erfahren, das war auch genau die richtige Lösung, weil andere Leute, die zum Beispiel Marvel Crisis Protocol gespielt haben aus Berlin, die im Flieger um 19 Uhr hatten, sind nicht mehr rübergekommen, weil da haben sie dann auch die Flüge abgesagt und die Brücke wurde um 6:30 wohl auch zugemacht, das heißt, die hätte ich auch nicht bekommen und wie man an anderen Leuten sieht, morgens kommen hätte, war auch nicht so sicher, dass die Fähren da so früh fahren, dass man da rechtzeitig kommt. Insofern, ich war am Freitag gegen 6 Uhr auf der Site, das ganze Team war da und somit waren wir alle rechtzeitig da. War nicht bei allen Mitspielern der anderen Teams der Fall, aber die Deutschen haben es bis auf unseren Merck-Spieler Olli aus Berlin alle rechtzeitig rübergeschafft.
Ja, krass. Spontan noch ein 170-Euro-Flug. Unangenehm.
Ja, dankbar, dass er das gemacht hat.
Definitiv. Ja gut, dann gehen wir doch direkt zum Samstagmorgen. Ihr seid aufgestanden und ja, habt ihr erstmal entspannt zusammen gefrühstückt, habt ihr die Pairings besprochen oder ging es direkt an den Tisch? Oder habt ihr Freitagabend noch?
Wir haben Freitagabend noch ein kleines Testspiel gegen die Spanier gehabt. Das sind auch super entspannte Leute. Und die kommen auch regelmäßig dann nach Deutschland geflogen und nehmen da an irgendwelchen Turnieren teil.
Meistens an der Rheinkon und allem, was halt Sami in Düsseldorf macht.
Ja, genau. Sami war da auch der Mercenary für die Spanier. Aber die sind super entspannt und wir hatten Freitag auch ein echt schönes Einstiegsspiel, sodass man sich da auch schön drauf vorbereiten konnte.
Ich durfte gegen Sami ran. Habe ich auch noch nicht so oft gehabt.
Ja, aber das war, wie gesagt, ein schöner Einstieg und war sehr entspannt. Ging dann aber auch, glaube ich, irgendwie bis 11 oder so und ich war dann auch einfach fertig vom Tag, sodass ich auch gar nicht mitbekommen habe am Freitag, wie das Spiel, das Gesamtergebnis eigentlich war. Ich bin einfach nur mal ins Bett gefallen und war dann fertig und dann, ja.
Genau, Samstagmorgen, wir lassen das Thema mal unter den Tisch fallen. Wenn man uns so leicht augenzwinkernd Richtung Organisation was sagen hört, habt ihr vielleicht auch schon mal durchgehört, war dieses Jahr, wir sagen dazu freundlicherweise nichts, ne? Wenn man nichts Positives zu sagen hat, sagt man nichts. Auf jeden Fall standen am Samstag viel zu viele Leute gleichzeitig um 8 Uhr am Buffet, sodass man erstmal 20 Minuten auf sein Frühstück gewartet hat. Hat aber Gott sei Dank alles noch ganz gut gepasst.
Ja, und man sollte dazu erwähnen, dass nicht wie bei manchen anderen Tabletops die War Machine Team Championship, die ist rein von der Community organisiert und nicht von der Firma, die dahinter steht. Wie gesagt, bei manchen oder vielen anderen Tabletops ist das so. Hier nicht. Das hat Vorteile, das hat aber auch manchmal Nachteile. Und dieses Jahr, sage ich mal, hat sich die Person, die von der Community aus das organisieren sollte, da nicht unbedingt mit rumbekleckert. Und weiter müssen wir das ja auch nicht ausführen. Wir beschränken uns hier auf das spielerische Erlebnis.
Besser ist.
Ja, ihr standet am Buffet und musstet warten. Und wie ging es weiter?
Ja, war halt Standard-Hotel-Buffet. Ich fand's okayisch.
Ich glaube, es geht um die Spiele.
Ja, ja. Dann sind wir so nach und nach mit etwas Verspätung in der Halle halt auch, also nicht wir, sondern die Spiele startet mit etwas Verspätung in der Halle und hatten dann als allerersten Gegner Südafrika. Und die hatten auch zwei Engländer als Mercs mit dabei, die wir zufälligerweise letztes Jahr auf der WTC auch schon getroffen haben und gegengespielt haben. Und das war auch ein echt cooles Team. Die haben wirklich, wirklich viel Spaß mit in diese ganze Halle gebracht. Das war, glaube ich, auch der, kann man schon so sagen, der WTC-Liebling von allen. Und ja, da haben wir dann ganz anständig durchgepaart. Ich habe mir, glaube ich, weil ich musste irgendwelche Rolle nehmen, das sind die United Creates heißen die, mit den ganzen Shooty-Sachen, die ich dann auch relativ gut mit meiner Lilith 1 vom Tisch genommen habe. Und Sven, was hattest du?
Ich habe den Captain von denen abbekommen, den Jan de Troyes, der... Ich glaube tatsächlich, das war nur ein einziger Merc. Die anderen sind alle oder haben alle in irgendeiner Form südafrikanische Pässe. Er lebt auch in England, hat aber auch einen südafrikanischen Pass. Unheimlich sympathischer, netter Spieler, war relativ entspannt die ganze Zeit. Das Spiel war Grimkin gegen meine 5th Legion. Spoiler, ich spiele nur Malakoff, weil die Zweitliste ist nur dafür Zierde. Er spielt natürlich die Old Witch, weil er sagt, da ist ein bisschen viel Beschuss drin für seine Heavies. Und wir spielen halt auf Invasion. Vorsichtiges Antastspiel. Er spielt ohne den Koloss, das heißt, er basiert viel auf Piggies und im Prinzip lässt sich das Spiel mit runterbrechen mit, ich kann das ganz gut relativ langsam kippen, was die Attrition angeht, allerdings habe ich auf den Flanken zu lange seine Rider, seine Piggyback, nicht seine Piggyback, wie heißen die anderen nochmal, die Nayslayer respektiert, da hätte ich früher einfach mal Raketen reinstellen sollen, aber ich wollte meine Raketen halt nicht verlieren, war mein Fehler, habe ich zu vorsichtig gespielt und so konnte er quasi mit Old Witch charged in meine Reihen, um einen Scourge und einen Curse auf mein Objective zu bringen, gerade noch so mein Objective töten und kann das Spiel dann halt mit 7-2 zumachen, wo wir uns beide einig waren, den nächsten Zug hat er quasi nicht mehr, weil dann hat er nichts mehr auf dem Feld. Hat er noch überlegt, ob man eine Assassination machen kann, seine Arcana defensiv gespielt, um das zu verhindern, hat auch immer noch Sacrifice offen und Grimkin generell ist eine sehr gute Sache. Das heißt, ich habe leider meine erste Runde verloren. Wie man nachlesen kann in den Berichten auch zum Beispiel von Sketcher, also von Thomas, haben die aber mehr oder weniger auch aus Spaß gepaart und haben halt zum Beispiel einen Legion-Spieler bei uns unter den Bus geworfen. So ist die Runde generell 4 zu Ende gegangen, weil alle unsere Spieler, glaube ich, außer mir, ihre Spiele dann relativ sicher nach Hause gefahren haben, oder?
Ja, genau. Aber da kann man nochmal ein, zwei Anekdoten zu sagen. Also wer mich kennt, ich bin absolut kein Assassination-Fan. Aber habe tatsächlich in dem Spiel eine Assassination gemacht, auf die ich so ein bisschen stolz bin. Weil er hatte irgendwie noch so einen Dozer und Smick. Hat irgendwie den, ach, wie heißt denn der Mensch mit der Bazooka? Komme ich gerade nicht drauf. Egal. Hatte noch so einen Dozer und Smick als einziges Beast mit 3 Fury. Ich dachte so, da steht jetzt ein Caster, hat so 2 Transfers. Ach, die Lilith, die hat da so einen komischen Shot, den man nie benutzt. Ich schieß mal auf den Dozer und Smick und leg dem einfach einen Fury rauf. Dann ist das Beast voll. Und er kann nicht mehr transferieren. Und dann hat's eine Anissa mit Puppet Master, hat ihn einfach gecharged und dann kam Power 10 Weaponmaster und zwei Poison Shots und dann lag der Caster im Dreck. Das konnte ich mir da irgendwie einfach nicht entgehen lassen. Das war zu gut, um es nicht zu machen. Und ja, das war ganz witzig. Und die Story mit dem Legion-Spieler von denen, das war der Evan, den sie unter den Bus geworfen haben. Die Story ist ganz grob die, dass sie gesagt haben, zu Hause räumt er wohl alle Storm Legion und einfach recht viel mit seiner Legion ab und meinte wohl auch, dass er gegen Storm Legion ganz gut steht. Und er hat sich dann auch unseren Thomas, unseren Sketcher rausgepickt, wurde dann auch sehr, sehr solide vom Tisch genommen. Einfach weil Thomas das Legion-Matchup echt oft gekellert hat und echt oft gespielt hat in der Theorie und in der Praxis. Und das ist einfach unser Mensch für Legion gewesen. Und nach dem Spiel hieß es dann so, ja, wir mussten dir einfach mal irgendwie zeigen, dass wie Storm Legion wirklich funktioniert und dass es da kein einfaches Spiel für Legion ist. Und haben den Alpha WTC einfach ganz bewusst reingedroppt und gesagt, so, jetzt siehst du mal, wie Storm Legion funktioniert. Das fand ich super witzig.
Das ist schon eine Ansage.
Weil mitten auf der WTC, das ist cool. Und so waren die Leute halt auch drauf. Also ganz entspannt, überhaupt gar kein Anspruch, da irgendwie hochzukommen, sondern einfach nur Spaß zu haben. Ich bin auch froh, dass ich von denen ein Trikot ertauschen konnte, weil die echt cool waren.
Ja, war auf jeden Fall. Also generell muss ich sagen, ich glaube, wir hatten nur coole Gegner, aber die waren auch schon auf jeden Fall sehr entspannt. Wie gesagt, der Jan war auch, der hat es mir auch nicht übel genommen. Seine Grave Boots haben mich, glaube ich, insgesamt 16 oder so, Rerolls oder sowas machen lassen. Bei zweien hat es dazu geführt, dass ich deswegen verfehlt habe oder sowas in der Richtung. Aber bei den anderen habe ich einfach harte Siebener weitergerollt und der hat sich so ein bisschen aufgeregt, aber auf eine sehr sympathische Art und Weise, dass er einfach überhaupt nicht glauben konnte, was da passiert. Wie gesagt, war sehr entspannt, sehr gute Gegner.
Ja, hat ja am Ende auch keine Rolle gespielt, hätte ich ja trotzdem besiegt.
Ja, aber mehr dadurch, wie ich gespielt habe, nicht wie ich gewürfelt habe.
Okay.
Es gab auch andere Momente, wo meine Raketen gesagt haben, ach, Schaden machen, Baum, wenn nicht. Wir schießen hier so ein bisschen Feuerwerkskörper durch die Gegend, das hilft auch.
Gut, in der zweiten Runde ging es dann gegen welches Team?
Da hatten wir Finland of Tom. Witziger Name, keine Ahnung warum.
Nach dem Repair. Wir sollten ja erst gegen USA Manatee spielen, direkt in der zweiten Runde, aber da hatten sie ja den Fehler drin, dass sie zweimal Schweden gegeneinander gepaart haben. Und dann gab es ein Repair, weil natürlich Schweden nicht in der zweiten Runde gleich gegen Schweden spielen soll. Und das haben sie halt vorher nicht ordentlich gemacht. Und dann gab es halt nicht mehr USA Manatee, sondern Finnland von Tom.
Genau, und auch da haben wir... Die hatten wir auch tatsächlich auch, das war ein Team, was wir auf unserer Paarungsmatrix auch drin hatten. Und da haben wir auch ganz ordentlich durchgepaart. Und das ist dann auch ein gutes 3-2 am Ende geworden. Also da hatte ich...
Überhaupt nicht knapp.
Nee, überhaupt nicht knapp, aber da hatte ich ein Texas, genau, die Mercenaries. Und dann hat sich dort ein Retribution-Spieler geschnappt oder zugeteilt bekommen. Ja, und Texas, das war tatsächlich in meiner Matrix ein Minus. Und dadurch, dass meine WTC-Vorbereitung dieses Jahr auch wirklich nicht die beste war, war das auch ein Matchup, was ich nicht gespielt habe. Sodass ich da während des Spiels auch erstmal lernen musste. Also ich kenne den Caster natürlich, aber was sind denn jetzt die Pieces, auf die ich besonders Acht geben muss? Und das waren erstaunlicherweise dann nicht die ganzen Dudes und die ganzen ja Männchen und Truppen, und die da rumgelaufen sind, sondern die Biester. Aber das ging dann doch ganz gut, so dass ich das nach und nach über Szenario spielen konnte. Und besonders stolz in dem Spiel war ich eigentlich auf meinen Nyss-Warlord, der einen leicht angeschlagenes Beast gecharged hat und mit Decapitation 30 Schadenspunkte gemacht hat.
Wild.
Ja, das war großartig. Und dann ist er halt irgendwie hat er Overtake genutzt, ist an die Flagge gegangen, da stand noch so ein Solo rum, den hat er gleich noch mitgenommen und der alleine hat schon dann dafür gesorgt, dass ich da irgendwie zwei Punkte in der gegnerischen Zone war, Split Decision machen konnte und hat das Spiel arg beschleunigt durch diese Aktion und das war echt cool.
Total irre. So ein Modell, das kam Anfang MK3 raus, ist dann 6 Jahre lang nie von irgendjemandem gespielt worden. Jetzt stellst du den MK4 hin und der macht sowas.
Ja, der war gut. Also da kann ich mich nicht beschweren.
Ich hasse Modelle mit Decapitation. Kevin hat das schon zu oft gemacht. Um die Spannungskurve mal ein bisschen zu korrigieren, die Kevin da aufgezogen hat. Also ich spiele gegen Sampo Tanskanen, einen der Finn für mich Highlight-Spieler der ganzen WTC. Deshalb habe ich auch meine Torchbearer-Stimme den Finn gegeben, weil der war einfach grandioser. Ne? Der Jan de Thor in der ersten Runde war schon super und der Sampo war einfach nochmal eine Runde cooler, ein super entspannter Gegner. Kannte die Fifth Legion, glaube ich, ein bisschen, aber halt nicht so genau. Hat halt mit Retribution natürlich Everyone's Favorite Tyrant List gespielt, mit 3 Aspis, quasi alles, was man dann Infanterie reinquetschen kann. Er hatte 2 Infiltrator dabei, 2x Mage Hunter Strike Force, 2x die Lusting Swordsman, 2x Warden, also alles, was man überhaupt nicht gerne sehen mag in dem Matchup. Er durfte sich fast alles aussuchen, glaube ich. Er durfte sich den Tisch aussuchen, er hat dann den Startwurf gewonnen, wollte dann erster Spieler sein. Das heißt, es ging gleich in die Vollen. Wie das halt so ist, ein Zweirun macht nicht viel mehr, außer nach, dumpf nach vorne rennen und in dich reinrennen. Was mir aber aufgefallen ist, er hat in seinen ersten ein, zwei Zügen unheimlich viel Zeit gebraucht. Also wirklich mehr, als ich erwartet hätte von einem Spieler, der eigentlich seine eigene Liste, so eine Infanterieliste, kenne ich ja von Eros, muss man von der Stalingrad-Liste, muss man halt ein paar Mal gespielt haben. Da muss die Aufstellung sitzen, da müssen die Positionen sitzen und hat sich sehr viel Zeit gelassen, sodass ich am Anfang einen ordentlichen Clock-Lead aufbauen konnte. Das war sehr gut, denn im Gegendessen, wie Kevin das so einfach beschrieben hat, haben so 3-2 gewonnen. Unser war halt das letzte Spiel, was entschieden worden ist, weil wir halt bis zum bitteren Ende gespielt haben. Und da gibt es jetzt viele Szenen mit dem Hin und Her. Also das Feuer auf seiner Seite, kurzer Disclaimer, mittlerweile steht es im Turnierpacket so, dass die Fire Damage Rolls von demjenigen gewürfelt werden, dessen Miniatur brennt. Das heißt, Fire ist sehr gut geworden, um Gegner zu clocken. Weil mit dem Victor schießt er da halt rein, setzt 5 Models on fire und dann muss er halt für alle 5 Models würfeln, ob es ausgeht. Für alle Modelle, bei denen es anbleibt, muss er würfeln, ob es Schaden macht. Dann muss er eventuelle Tough-Würfe machen und dann muss er eventuell, was halt auch bei ihm viel Zeit gekostet hat, weil er diese Aspis hat, so ein Aspis, der brennt, würfelt ganz gerne mal 1 bis 5 Schaden in sein eigenes Grid rein. Da muss er natürlich dann sein Handy rauszücken oder sein Tablet und da den Schaden eintragen. Das hat halt also auch noch dazu geführt, dass die Clock für ihn knapp wurde. Ansonsten hat er einen entscheidenden Fehler gemacht, wo einmal einer meiner Juggernauts vorher von einer Swordsman mit Battlelust gecharged wurde und der Juggernaut dann einfach gesagt hat, gut, ich gehe jetzt hier mal weg, dankeschön, weil er den halt nicht einkreisen konnte, sondern der halt im Malakoff-Feed einfach 2 Schritte zurückgegangen ist. Das war recht positiv. Sein Feed war genauso ätzend für mich, wo ich einfach gefühlt, wo meine Juggernauts mehr Schaden selber genommen haben, als die Modelle getötet haben, weil sie es nicht geschafft haben, geboostete 7er oder 8er zu treffen. Aber ich habe halt wichtig die Spears of Syrah handeln können. Ich habe halt früh darauf geachtet, mit ein, zwei cleveren Aktionen. Also er hat einen Solo an der Flagge, der Solo hatte einen Shield Guard, aber wir haben Split Decision gespielt. Dann heißt, ich habe einfach aufs Objective geschossen, mit AOE 4 das Solo an der Flagge in Brand gesteckt und im Blast Damage Wurf getötet. Sodass er halt nicht, er hat mich zwar gejammt, konnte aber nicht gut vorscoren in dem Moment, sodass wir relativ nah beieinander geblieben sind. Das heißt, ich hatte nicht das Problem wie gegen Grimkin, dass er mit dem Szenario davonläuft und dann war das halt quasi so ein langsames Slogfest, wer killt wie viel von wem. Und am Ende habe ich halt wesentlich, durch den Victor auch wesentlich besser Attrition machen können. Er hat mich einmal überrascht, als ich irgendwie so eine Einheit an den Brand gesteckt habe, hat einfach Put the Fires out gespielt als Karte. Hatte ich noch nie gesehen, war ich ein bisschen überrascht, waren die schönen Feuer weg und die Einheit war nochmal ganz da. Aber er konnte den Victor halt nicht handeln und ich konnte halt auf seiner Seite die Flagge contesten gehen und konnte auch in der Zone durch den weggelaufenen Juggernaut, der dann halt immer noch am Leben war, da auch gut contesten, sodass das Spiel sehr, sehr lang wurde. Geendet hat es dann mit 2 Sekunden auf seiner Uhr und 7 Sekunden auf meiner Uhr. Im Ende von Runde 7 mit 12-8 Siegpunkten. Allerdings hatte er zu diesem Zeitpunkt auch nur noch Tyron selber auf dem Feld. Das heißt, ich konnte ihm da alles ordentlich vom Feld stellen, aber es war halt, wie gesagt, nach komplett 2 Stunden und alle anderen waren schon fertig und guckten halt. Insofern, ich glaube, ein Tom und ein Thomas waren da schon ein bisschen auf da, was das Ergebnis so anging. Als ein Kevin, der dachte, ja, das ist easy.
Das Ding war, warum ich das gar nicht so mitgenommen habe, ich saß einfach hinter der Uhr. Ich habe gar nicht gesehen, wie viel Zeit. Also ich habe gesehen, dass der Retribution-Spieler sehr schnell seine Aktion gemacht hat. Einfach, weil ich mir schon denken konnte, okay, die Uhr wird low sein. Aber Sven war relativ entspannt. Hat zwar auch schnell gespielt, aber noch sauber und alles ruhig. So dachte ich, ja, dann wird der noch so bei vielleicht ein paar Minuten so sein. Dass es 7 Sekunden war, das hatte ich überhaupt nicht gesehen, weil ich hinter der Uhr saß. Aber ja, wo du sagst, kommt das auch wieder hoch.
Waren wir auf jeden Fall glücklich, dass wir das positiv beendet haben, das Ganze. Also ich glaube, er hat am Anfang viel Zeit liegen gelassen, aber die 5 Legion hatte ich mir vorher schon mal angeguckt in den Dings rein und das geht eigentlich schon ganz gut. Man muss sich halt nur gut stellen und man darf halt nicht früh im Szenario zurücklegen, weil ansonsten ist der Victor und die Raketen von der Tischen halt so mächtig, dass sie da über Zeit das Ganze schon regeln.
Ja, sehr gut. Also die Runde auch gewonnen, auch wenn es knapp war. Und dann geht's an das letzte Spiel am Samstag, ne?
Genau, so, dann kam das dritte Spiel am Samstag.
Kanada.
Überlege, aber ja, das war Kanada.
Also auch so ein Gegner, dem man sagt, ach, die können ja nichts.
Überhaupt nicht, ja. Ja, nee, Szenario war Bunker.
Yep.
Und ich habe einen Merc-Spieler abbekommen. Die hatten auch 3 Merc-Spieler dabei. Da war ich mir auch am Anfang, also die stand auch auf unserer Paarungsmatrix und ich war mir nicht sicher. Wir hatten sie, glaube ich, raufgenommen, weil es einfach Kanada ist. Kanada
Die haben auch
immer
schon
gut ist. Und, aber bei 3 Merkspielen war ich mir nicht sicher, ob wirklich ernst gemeint ist.
Also das Team ist, Kanadier haben ein leichtes Problem, ihre Leute zu finden, ganz tatsächlich. Die haben auch einen amerikanischen Merk tatsächlich dabei mit Aaron Allen, der Convergence gespielt hat. Und waren ansonsten, den Corey Doyle kennt man von zahlreichen WTCs und sowas. Das war deren Captain, glaube ich. Der kann das halt auf jeden Fall auch. Der spielt halt auch ganz gerne mal oben mit. Aber sie waren auf jeden Fall nicht auf dem höchsten Niveau, würde ich jetzt so im Nachhinein sagen.
Denke auch, ja.
Wie lief dein Spiel?
Mein Spiel war tatsächlich, das konnte ich recht einfach runterspielen. Da musste ich mich, so leid es mir tut, nicht wirklich anstrengen. Ich habe Zwerge abbekommen. Und er hat einen, ist jetzt Gordon oder Osrum, der mit dem Speed Armor Buff Feed, glaube ich.
Osrum,
genau. Und er durfte anfangen, irgendwie mit seinen Zwergen, mit seinen ganzen Jacks und seinem Earthbreaker nach vorne. Hat sich so ein bisschen aus meiner immensen Fernkampfreichweite rausgehalten, was ja auch richtig ist. Und ich gebe ihm halt ein bisschen entgegen und bringe mich eigentlich auch nur in Position. Und er macht dann in meinen Augen eigentlich den größten Spielfehler. Also ich halte mich natürlich aus seinen Threat Ranges auch raus. Aber er geht halt einfach noch ein Stück weiter nach vorne und feedet halt nicht. Und ich habe dann noch gefragt, ob das wirklich seine Intention war, nicht zu feeden. Und er meinte, ja, und ist alles richtig. Und das war dann der Zug, wo ich halt, ja, mit meinen Modellen, mit der Reichweite der Legion, einfach in seine dann ja nur noch Armor 20 Heavies reingehen konnte und musste. Und mit Parasite und so Power 17 Azrael-Speeren tut das dann halt auch ordentlich weh. Und er hat dann auch leider nicht gut wirklich contestet in der Runde, sodass ich 3-0 einfach vorne liegen konnte und ihn dann mit Raptoren mehr oder minder auch gejammt habe. Und in seiner Runde musste er dann einfach sich erstmal aus dem Jam befreien, hat mäßig gut nochmal contestet, aber eigentlich war es dann auch nicht und dann gefeedet, aber das war dann auch nicht mehr genug, sodass ich dann, ja, einfach nur Flaggen-Solos bzw. Flaggen-Jacks, die da contestet haben, entfernen musste und dann halt auch das ganze 6-1 nach Hause geholt habe. Also da hat er sich so ein bisschen auf den Rücken gelegt und gewartet, was passiert.
Was hatte er nochmal gespielt?
Zwerge.
Ach stimmt, Zwerge, hattest du eingangs erwähnt, ja.
Also mäßig spannend mein Spiel.
Na, bei mir, ich habe gegen Mark Evanek gespielt. Der hat früher so eine komische Fraktion mit Flügeln gespielt. Der hat sich jetzt zu was Ordentlichem bekehren lassen. Und zwar zu New Cador. Also was New gegen Old Cador. War mir von vornherein klar, ist eigentlich ein positives Matchup für mich, weil New Cador die Raketen gar nicht mag, die ich habe. Und der Kampf Raketen gegen Bisons meistens auf der Seite der Raketen liegt. Höhere Reichweite, mehr Raketen, hohe Gefahr für die Bisons. Seine Liste fand ich dazu auch noch nicht so optimal. Also er hat Ekaterina, das war mir schon relativ klar, dass er die zieht. Und er hat halt eine Liste gespielt mit 4 Great Bears, die alle komplett auf Melee, also kein Schild, sondern beide Nahkampfwaffen gebaut war. Und dazu hatte er halt bei ihr dann noch einen Eierwolf drin, der halt quasi hinten steht und eine Bombarde hatte. Der war tatsächlich gefährlicher als alles, was er in seiner Frontlinie hatte. Ich durfte anfangen. Bin halt also einfach ziemlich weit nach vorne gegangen, halt außerhalb der 21 von den Bisons geblieben. Er geht nach vorne, feedet in der ersten Runde, was mich ein bisschen überrascht hat, dass er das tatsächlich tut. Ich glaube im Nachhinein, das ist auch ein bisschen, er ist halt mit einem Bison nach vorne gefahren, hat sich hinter einer Cloud geparkt und hat halt gesagt, ja, ich stehe jetzt hier. Und ich habe gesagt, du, hier stehen AKs auf der anderen Seite, also Assault Commandos auf der anderen Seite, die können durch die Wolke durchgucken. Ist das denn Sinn? Und dann ist er halt nach vorne, aber es sah schon wie eine fertig gebaute Position aus. Hat da dann halt gefeedet, sodass meine Assault Commandos in dem Moment nicht chargen können. Dann kam ein leichtes organisatorisches Problem dazu, nämlich die Sache mit dem Terrain Pack, weil dieses Cloud-Template, was davor lag, war ein Squall. Und im Terrain Pack stand noch drin, dass der Squall nur -3 Reichweite gibt, wenn du komplett drin stehst. Dann haben wir nochmal einen Judge rübergeholt, um das zu verifizieren. Und der meinte dann, während wir halt schon am Spielen waren da drauf und während ich mich halt dafür aufgestellt habe, nee, sobald du den berührst, kriegst du -3 Reichweite. Was auf einmal hieß, dass meine Raketen gar nicht mehr so einfach an diesen Bison hinter dieser Wolke rankamen. Weil war WTC, wie üblich bei der WTC, eine große Wolke. Und ich dachte, gut, probierst du trotzdem, ne? Die Mathematik sagt, ein Team Raketen ohne Money Shot und ein Team Raketen mit Money Shot machen im Schnitt so ungefähr 30 Platten. Bison hat 24. Ja, am Ende dieser beiden Aktivierungen stand das Bison noch mit über 10 Platten. War ein bisschen problematisch. Habe ich überlegt, die dritte Einheit reinzuschicken. Die kam aber nur noch kaum noch ran. Und so wie meine Raketen bis zu dem Zeitpunkt gewürfelt haben, funktionierte das auch nicht gut. Er hat dann natürlich das gemacht. Er hat seinen zweiten Zug dann sehr, sehr schön gespielt. Bison steht defensiv hinten an der Flagge, macht aber den Fehler, ihr Reput in die Wolke rein, hätte er nicht gemusst. Schießt mir 3 Rocket Teams mit dem Bison und dem anderen Bison, weil ich in der Mitte noch ein bisschen aggressiv war, um den Prisoner zu töten. Und ich stehe am Ende da und gucke mir halt sein Feld an. Er kam an keinem meiner Heavies drum, weil ich es halt gut gespielt habe. Heavies in meiner Zone stehen, hatte mein Objective gekillt, hat also 4-0 vorgescored in dem Moment und ich stand da und dachte mir so, grandios, weil ich schlecht gespielt habe und schlecht gestellt habe. Ich hatte in meiner Zone die Sorcha rübergezogen, also nach den verkackten Würfeln mit den Raketen, die Raketen mit Focke Vaughn noch zu schützen, hat nichts gebracht. Der hat trotzdem einfach die harten 9 gewürfelt. Aber über Würfel sollte man sich nicht beschweren. Das ist aber total doof, einfach die Sorcha darüber zu ziehen, weil jetzt konnte ich keinen Boundless Charge mehr auf meinen Koloss wirken, der damit halt nicht an das Bison an der Flagge rankam. Das heißt, ich hätte den Koloss rennen müssen, um die Flagge zu contesten, um nicht quasi automatisch zu verlieren. Ich muss den einen Heavy in meiner Zone töten. Denk mir, ich habe einen Berserker und einen Juggernaut hier, der hat nur Armor 20. Easy peasy, war es nicht, ist am Leben geblieben. Und so sah ich dann halt so meinen Zug so ein bisschen nach unten gehen und ich war schon so ein bisschen, okay, dann müssen wir halt doch die Option ziehen, die ich nicht ziehen wollte, nämlich nachdem er so schön gespielt hat und sich wirklich schön gestellt hat und das alles gerade in einem unterlegenen Matchup, also als Kador-Spieler liebe ich das immer, wenn das Positioning einfach gut defensiv läuft und er hatte sehr gut defensiv gespielt, aber er hat halt dummerweise seine Casterin in der gleichen Position stehen lassen wie vorher, nämlich hinter der Mauer, neben dem Girded-Jack, der halt eigentlich die Casterin vor allem schützen sollte. Das Problem ist, die Mauer war halt eine Defenses, die habe ich weggeseppert und dann guckte ich auf das Maßband und sage, oh, meine Soul-Kommandos stehen innerhalb von 12 zu deiner Casterin. Tipp, die kommen 13 Zoll. Er hatte sie halt vorher ignoriert, um halt mir nicht irgendwie noch einen weiteren Jack zu geben, den ich dann halt gut angreifen kann, weil alle anderen, seine anderen Jacks hatten sich halt aus allen Reichweiten rausgezogen. Aber so war es dann halt, dass ich eine ziemlich direkte Charge-Bahn hatte zur Casterin. Und danach war halt, nachdem alles andere halt irgendwie so den Bach runtergelaufen ist, meine Jacks haben es nicht geschafft, da. Der eine Jack konnte den Bison ausschalten, hat es aber nicht zu dem anderen Jack geschafft. Also es hat halt irgendwie nichts funktioniert. Habe ich gedacht, gut, dann muss man halt den Assassination-Plan gehen. Dann geht der Victor halt nicht contesten, sondern schießt einen Flare-Schuss, schießt einen normalen Schuss, der geschält guardet wird. Die letzten drei Raketen kriegen Money Shot und schießt nochmal drauf, um dann halt am Ende die 5 Assault-Kommandos reinzuschicken, die dann gefühlt Matt 11 sind, Power 14, Power 12 und nochmal einen Rad-10-Schuss haben, also 3 Attacken pro Modell, 15 Attacken auf dem Caster, das 5 davon Charge-Attacken, das war dann quasi nur noch eine Würfelformalität und das tat mir wirklich leid, weil er stand danach so, habe ich was falsch gemacht, außer meinen Caster da stehen lassen und ich dachte so, nee, hast es wunderschön gespielt, aber der Caster stand an der falschen Position und zwar gewaltig und da musste ich halt das machen, was man gerne mal mit Kador-Spielern macht in dem Moment, dann habe ich einfach den Caster getötet.
Krass.
Das war... Tat mir tatsächlich sehr leid, weil es war einfach ein wirklich dummer Fehler. Wenn er die 3-2 weiter nach hinten steht, passiert das nicht. Und ich habe ein ganz anderes Problem, aber so war das halt einfach, ja, so 5 Assault-Kommandos machen so ein Caster schon ganz einfach mal kaputt.
Ich fühle ein bisschen mit deinem Gegner und ich fühle ein bisschen mit dir. Ist man wirklich so ein bisschen pity. War es denn für den Teamsieg relevant, dass du das gewonnen hast oder habt ihr 4-1
gespielt? Ja, wir haben 3-2 gegen die Kanadier gewonnen.
Ah, sad. Naja, freut mich umso mehr für euch.
Definitiv, ja. Aber für uns definitiv gut, weil die Würfel haben da echt nicht mitgemacht.
Ja.
Dann war der erste Tag auch quasi durch. Alle wussten, okay, Downpair, wenn das Downpair verliert, dann gibt's nur 4 Runden. Kevin meinte, ach, 4 Runden ist doch super, komm mal früher nach Hause. Die anderen beiden ungeschlagenen Teams zu dem Zeitpunkt waren die Belgier und halt die Schweden. Also Schweden-Asgard ist das. Die Belgier kennen wir auch zu Genüge mit Wout und Tim und allen anderen. Also mit denen habe ich am Abend dann auch noch ein bisschen gequatscht zu dem Thema. Nicht über Listen, sondern halt so generelle Sachen. Weil Pairings waren dann erstmal noch nicht online. Das heißt, wir haben gesagt, wir lassen uns überraschen. Wir waren uns schon relativ sicher, dass wir das Downpair werden. Einfach wegen den SOS und Scores und sowas in der Richtung. Ja, und dann kam es halt so, dass gegen was? 12 Uhr oder sowas in der Richtung?
Ich war gerade schon dabei, irgendwie schlafen zu gehen und kam irgendwie so die Nachricht im WhatsApp, Pairings sind da und ich so, nee. Und ich wollte eigentlich vermeiden, da irgendwie raufzugucken, um mir dann nicht die ganze Nacht irgendwie Gedanken zu machen. Und dann habe ich bewusst nicht aufs Handy geguckt, habe versucht, mich hinzulegen und zu schlafen, aber war dann tatsächlich nur eine Stunde wach, bis ich gesagt habe, okay, jetzt reicht's mir. Jetzt guckst du wenigstens, gegen wen wir spielen müssen und was das so für Listen sind. Und nachdem ich das gemacht habe und ich gesehen habe, dass wir gegen USA Blackfooted Ferret,
ja.
Genau. Und ich mir dann die Listen angeguckt habe und in der Matrix gesehen habe, okay, das sind 2 50-50 Matches und 3 gute, konnte ich dann auch beruhigt schlafen. Aber ja, das Thema Orga,
dass wir gegen USA Manatee spielen müssen, weil das höchstplatzierte Team war mit 2-1. Hat uns dann sehr gewundert, dass die halt die Erlkönige abbekommen haben. Aber da haben wir uns jetzt nicht so wirklich drüber beschwert.
Richtig.
Ich kann ja mal kurz berichten, also ich habe gegen einen Legion-Spieler gespielt, der mich auch freiwillig gepickt hat. Es hat sich so ein bisschen angefühlt wie das Match von Thomas in der ersten Runde, weil der wusste nicht so ganz genau, was ihn erwartet, habe ich. Der hat die Lilith 1 gezogen. Und da ich auch so einen merkwürdigen Legion-Spieler habe, der mir auch öfter mal die Lilith 1 hinstellt, habe ich dieses Matchup auch schon so ein paar Mal gespielt gehabt und wusste, war halt eigentlich sehr, sehr confident. Die Liste war jetzt nicht der ganz, ganz krasse Stand, also war nicht ganz der von Kevin, aber war jetzt auch nicht so ungewohnt. Das heißt, wusste, was auf mich zukommt und habe halt quasi gesagt, okay, ich muss das hier eigentlich nur runterspielen, dann gewinne ich das. er als erster Spieler rennt halt nach vorne und stellt mir halt gleich den Azrael mitten in die Platte, so halb verschützt vom Wald, aber halt nur halb. Und ich nehme das dann dankbar an und sage halt dann erste Runde, guck mal hier, weißt du, was passiert, wenn der eine Flare ins Gesicht bekommt? Er war dann noch ein bisschen unglücklich, weil er hatte eine Shield Guard innerhalb von 3 gestellt und hatte eigentlich gesagt, andere Modelle sind näher dran, haben einen Judge gerufen, die haben gesagt, nee, das nächste Modell tatsächlich, also eines der 4 nächsten Modelle oder das viertnächste Modell ist tatsächlich Azrael, das heißt, der die Flare kriegt er auch noch ab. Wäre aber auch nicht nötig gewesen, es wären noch zahlreiche andere Ziele, die ich hätte beschießen können, die nicht shieldbar waren, wo er dann auch das Flare abbekommen hat, war halt nur das Einfachste. Dann kriegt der Azrael halt das Flare ab und dann stehen da halt 2 oder 3 Raketenteams bereit mit Money Shot und die dann sind halt dankbar für so ein 12-18er Statline, wie der Azrael sie hat. Und ich habe ihm dann halt Runde 1 den Azrael von der Platte geschossen und das ist halt so sein Hauptarbeitstier. Dann hat er noch ein bisschen was versucht, so szenariomäßig. Aber ich wusste halt genau, ich muss gar nicht mehr Tische spielen. Ich muss nur gucken, dass ich nicht über Szenario verliere. Und alles andere passiert dann halt automatisch. Und das Spiel war dann auch relativ einfach vorbei. Hat geendet mit 8-3 und ich habe 83 Punkte von ihm vernichtet. Also da stand auch nicht mehr wirklich viel auf der Platte, weil das halt einfach wirklich nur noch ein Runterspielen war. Seine Schwertleute haben mich ein bisschen überrascht, weil die spielte aggressiver als der Kevin und auf einmal standen die mir drin. Und ich konnte nicht so gut mit Defense Strikes rausnehmen, aber war halt, wie gesagt, das war einfach runterspielen und war relativ einfach dann vorbei.
Ja, ich hatte mir Infernals rausgenommen, weil die irgendwie sonst keiner wollte. Und ja, ich denke mir einfach so, das ist halt alles nur lebendes Zeug, da sind Poison-Schüsse bestimmt voll gut. Und auch wenn er da Zatarot auf der anderen Seite noch hatte, die so ein bisschen Reichweite reduziert, ist es ja trotzdem, nur Reichweite reduzieren ist halt meistens nicht genug. Und so kann ich halt relativ gut auch seine Horrors dann vom Tisch nehmen und gehe szenariotechnisch auch vor. Er kommt gar nicht so richtig ins Spiel rein. Bietet dann auch 3. Runde. Da war so der Moment, wo ich so ein bisschen gebrainfartet hatte in dem Spiel, weil ich 2. Runde mein Lilith 1 Feed genommen habe, um den Hitbuff zu nehmen, um halt sicher auch szenariotechnisch nach vorne gehen zu können. Und dann kam halt das Feed, wo die ja alle +3 Death kriegen und wenn sie nicht getroffen werden, hin und her hüpfen. Und ich schaff's zwar auch mit, also ich habe ja Kavallerie ohne Ende und Puppet Master und das sind ja alles genug Würfel in der Regel. Und ich schaff's dann halt auf ein, in der Runde 3, in meiner 3. Runde, auf ein 6-2 und um das Spiel zu gewinnen, brauche ich halt noch ein Szenario-Pünktchen, das sich allerdings so ein bisschen als für mich kritisch gestaltet hat, weil dort ein Lamenter an meinem Azrael in meiner Zone drin saß und der stand dann effektiv mit Def 18 da und ich hatte überlegt, was mache ich jetzt, wie kriege ich den jetzt da raus? Es ist zwar nur ein Light, aber Def 18 ist halt schon die Hölle. Und da habe ich halt das Feed dann tatsächlich vermisst und ich hatte auch Puppet Master an anderer Stelle gebraucht, sodass da wirklich nur der Azrael an diesem Typen dran war. Ich sagte, na gut, dann ist es halt so, dann muss ich jetzt mal alles auf eine Karte setzen. Hab halt eine Power Attack Throw gemacht und halt alles auf eine geboostete 11 im Endeffekt gesetzt, die dann zum Glück auch gekommen ist, sodass der den einfach mit einer Hand aus der Zone geworfen hat. Und dann war das quasi der entscheidende Control-Point-Punkt. Aber da bin ich kein Fan von diesen, wenn der Wurf jetzt schafft, wenn ich den Wurf jetzt schaffe, dann habe ich gewonnen. Und wenn nicht, dann müssen wir gucken und weiterspielen. Trotzdem war ich da, also das war halt eine echt knappe Sache. Aber ansonsten ist Infernals für Legion, glaube ich, immer noch ein relativ dankbares Match. Wobei ich auch gehört habe, dass viele auf der WTC sehr viel Angst, / Respekt vor Infernals hatten und da nicht unbedingt reinspielen wollten, was mich so ein bisschen verwundert hatte. Vielleicht liegt es an Legion, vielleicht, ja, aber auch an den anderen Factions. Keine Ahnung.
Also ich habe jetzt in der Zwischenzeit einmal dagegen gespielt und ich muss sagen, ich finde deren Koloss aktuell ziemlich unangenehm. Den Rest finde ich auch gar nicht mehr so schlimm, aber die Kolosse finde ich schlimm im Moment.
Den hatte er zum Beispiel nicht mit dabei, wobei ich dann aber auch glaube, das wäre nur besser für mich gewesen, weil ich mehr Horrors dann im Endeffekt doch als stärker und unangenehmer einfach erachte, weil die flexibler sind. Ist aber, glaube ich, Geschmackssache.
Kann schon sein, ja, aber ja.
Das ist das Thema.
Im Endeffekt ist die Runde sehr gut für uns gelaufen. Wir sind 5-0 gegangen und ich glaube, nahezu alle bis auf die Schweden und unsere, ja, bis auf die Schweden wollten eigentlich auch, dass wir gewinnen, damit wir halt noch eine 5. Runde spielen. Und es kam auch so von vornherein so ein paar Leute und dann auch der Judge dann an und meinte so, ja, kein Druck hier, aber ne, es hängt an euch und ob wir eine 5. Runde haben oder nicht und ihr könnt auch aufgeben. Ja, also es kam nicht vom Judge, aber da kamen so 1-2 Leute schon an. Auch ein bisschen witzig gewesen.
Ja, tatsächlich haben wir aber doch guten Support gehabt. Der hat sich auch in der letzten Runde vorgesetzt. Also als wir dann wussten, dass wir gegen die Schweden spielen, weil sie die Belgier besiegt hatten, kamen auch zum Beispiel die Amerikaner und Kanadier zu mir und sagen, hey, wir drücken euch die Daumen, macht das fertig.
Nice.
Das liegt ja an unseren guten Verbindungen.
Und dann wurde es wirklich ernst für euch, ne? Dann hieß es Finale.
Ja. Das war tatsächlich ein sehr, sehr unerwarteter, also In dem Moment wussten wir das natürlich schon, aber hätte man uns, weiß ich nicht, Freitagabend gesagt, dass wir im Finale stehen und ich hätte das ein bisschen belächelt. Also das war weder die große Intention hier, die WTC zu gewinnen oder im Finale zu stehen.
Einfach zusätzlich erwähnen, da haben wir so einen ganz krassen Dude dabei gehabt, den Thomas, der einfach gesagt hat, ich spiele meine erste WTC und hau sie einfach alle weg.
Ja.
Das hilft natürlich sehr, wenn man so jemanden hat, wo man sagt, okay, der spielt seine erste WTC, wenn der ein oder zwei Spiele gewinnt, dann hat er das ganz gut gemacht und dann geht er durch und sagt, verlieren ist nicht. 5-0, gib ihm.
An der Stelle auch mein Dank an Thomas, der in jeder Runde wirklich ausnahmslos den Startwurf gewonnen hat und uns damit die Entscheidung, ob wir Matches oder Tische entscheiden wollen, gegeben hat. Und wir haben uns auch jede Runde für Matchups entschieden. Und das war, glaube ich, auch richtig nachher. Aber ja, das hat er sehr souverän gemacht. Und nebenbei auch nochmal 5-0 rauszugehen, ist natürlich auch eine starke Leistung. Also Respekt an der Stelle. Das ist ja der Einzige aus dem Team.
Krass. Ich hoffe, Das schaffe ich auch auf meiner ersten WTC.
Ja, Runde 5, dann die Schweden, wie gesagt. Bisschen Druck war. Ich saß persönlich ein ganz kleinen Ticken entspannter. Ich weiß nicht, wie Sven das gesehen hat, aber rein rechnerisch war klar, dass selbst wenn wir verlieren, dass wir Zweiter werden, weil wir SOS-technisch nicht einzuholen sind. Mit dem zweiten Platz auf der WTC bin ich halt super zufrieden. Also das hat so ein bisschen für Entspannung bei mir zumindest gesorgt. Einfach zu sagen, egal was jetzt hier eigentlich passiert, wir sind Zweiter und das ist cool.
Also Kevin und mir da haben wir den Vorteil, dass wir natürlich schon ein paar mehr WTCs gespielt haben und da dann relativ, ich weiß mal nicht, entspannt waren, aber wir haben auch schon ein paar Turnierfinale hinter uns. Das heißt, wir waren dann nicht extrem aufgeregt. Ich denke, Tom, Niki und Thomas waren da schon nervlich tatsächlich mehr angeschlagen in dem Moment. Ich glaube auch tatsächlich, das ist das erste Match, wo man dann ganz stark doch noch gemerkt hat, finde ich jetzt so im Nachhinein, dass da schon merkbar war, dass die Schweden halt wirklich viel mehr gekellert hatten, viel mehr Ahnung hatten. Ja. Und da fehlten uns dann am Ende so ein paar Absprachen, wo ich mich im Nachhinein drüber geärgert habe, warum. Aber wir können ja drüber kurz drauf eingehen. Ich weiß nicht, ob wir die Paarungen nochmal zusammenkriegen. Ich weiß nicht, Thomas hat gegen Storm Legion gespielt, glaube ich.
Thomas hat gegen Retribution gespielt, gegen die
Etheria. Tom, gegen wen hat Tom gespielt?
Tom hat gegen die Storm Legion gespielt, genau.
Genau, und ich weiß halt, Niki hat gegen den Olaf gespielt, mit New Cardor. Und da ist einfach der Punkt, da hätte ich, im Nachhinein habe ich mich ein bisschen dafür mental selber geohrfeigt, weil ich eigentlich hätte ihm sagen können, ey, der Bradigos wird von dem Valyrie auseinandergenommen, das kannst du nicht spielen, das Matchup. Aber da ich halt nicht in der Trainingswoche dabei war mit Niki und ich glaube tatsächlich auch an dem Tag, wo wir unser Matchup besprochen hatten, war ich krank und konnte deshalb nicht. Das heißt, ich hätte dem Niki da sagen müssen, hey, New Cardor, wenn Valyrie dabei ist, kannst du mit dem Bradigos eigentlich nicht. Und das haben wir halt nicht gemacht und das hat dann in den Punkten dann schon, ich sag jetzt mal, wehgetan.
Ich habe tatsächlich, man kann sich da tatsächlich auch die andere Seite von anhören, sag ich mal, nämlich im Rural Machine Podcast hat der Gegner von Niki, ich glaube, das war auch der Captain des Teams, nämlich darüber gesprochen und dass dem es auch ein bisschen leid tat, wie sehr Niki zerstört hat, aber dass er total chancenlos in dem Matchup war, ja.
Der Olaf, also ich kenne den Olaf schon länger, das ist der Mann, der die Vlad-3-Liste entwickelt hat, vor zwei oder drei, also als Vlad-3 rauskam, war er der Erste, der den Vlad-3 so gespielt hat. Auch mit dem Victor zusammen und sowas in der Richtung. Das heißt, da wusste ich auch von Anfang an, was ich von dem Mann erwarten kann. Der kann Cardor auch sehr, sehr gut. Aber das war halt in der Paarungsmatrix. Ich hatte mit ihm vorher schon mal gesprochen, also ganz am Anfang, am Freitagabend gleich, wie es so aussieht. Und er meinte halt gleich, oh, er weiß nicht so ganz, was er von uns halten soll, weil wir so ein paar Matchups dabei haben, die halt nicht Meta sind, die halt schwer einordnen kann.
Der Niki hat noch einen Garrett dabei, das hat auch keiner auf dem Tisch hier gesehen.
Genau.
Also wir haben so viele Schneeflockenlisten dabei gehabt, die sie nicht einschätzen konnten.
Genau. Ich fange einfach mal mit meinem Spiel an jetzt. Ich habe gegen Merc gespielt. Wenn man dem Olaf Glaube schenken kann, war ihn vorher bekannt, also gegen Oskar Siebeck, ein eher introvertierter Gegner, aber auch sehr korrekt, sehr angenehm. Und wenn man dem Olaf zuhört in seinem Podcast oder in dem Podcast, hat er ja quasi die Jungs quasi bei mir unter den Bus geschmissen, also seinen Kollegen, weil meine 5-Legion-Liste, glaube ich, bei ihnen in dem Format gar nicht gut ankam, weil ich halt ich habe alle Matchups spielbar und ein gutes gehabt und ich war mir auch relativ sicher, dass ich da alle Spiele gewinnen kann, gegen die ich spiele. Olaf vielleicht vom Player-Skill her nicht unbedingt hundertprozentig, weil der halt, wie gesagt, auch sehr gut spielt, aber den hätte ich, glaube ich, auch schlagen können von den Listen her. Ich habe die Etheria schon mal geschlagen, gegen pilotiert von Ben, also da weiß ich auch, was kommt. Ich habe den Siren schon geschlagen und jetzt hatte ich halt den, na, wie heißt er denn?
Pulver?
Den Sexus abbekommen und ja, das war halt quasi, ich wusste, wie ich das Spiel spielen muss. Ich hatte es vorher auf Wartable gegen den Justin mal von den Amerikanern mal getestet. Der hat mir das freundlicherweise mal hingestellt. Der Victor ist einfach ein richtig großes Problem für ihn. Ich habe tatsächlich, haben wir ein Spiel gespielt von wer macht die meisten Fehler am Anfang. Er hat in der ersten Runde gesagt, also ich habe mir den Tisch aussuchen können. Ich hatte den Startwurf gewonnen, wollte zweiter Spieler sein, weil ich auf King of the Hill nicht gegen den Sexus Fee zweiter Spieler sein wollte und damit quasi Szenario blitzt werden möchte. War meiner Meinung nach immer noch die richtige Entscheidung, weil ich ihn dann auch auf eine blöde Seite gestellt habe, die sehr ungünstig war für ihn. Und er fängt halt in seiner ersten Runde an und sagt, ich verteile all seinen Fokus an seine Biester und rennt nach vorne, aber rennt halt in meine Reichweiten rein. Und ich bin halt sehr dankbar und frage halt, in extra nochmal, hat er einen Token? Kann er bitte seinen Token für seine Deceleration hinlegen? Hat er gesagt, nee, hat er nicht gecastet. Und dann stand ich so da, die Biester haben gerade nur Armor 17. Und dann habe ich mich halt dazu verleiten lassen, meine Raketen ein bisschen mehr nach vorne zu stellen. Auf der einen Seite hat es funktioniert, da ist das Beat fast gestorben. Auf der anderen Seite haben meine Raketen wieder gesagt, nö, wir schießen lieber in die Luft. Was aber dazu geführt hat, dass ich halt auch da wieder relativ schnell meine Raketen verloren habe in dem Matchup, weil er halt genau wusste mit den Drudges und sowas, wie er damit umgehen sollte. Nur auf der Seite von Victor war er halt so ein bisschen hilflos quasi schon fast, weil er sich halt ganz weit zurückgezogen hat mit seinen Drudges und dann quasi super weit hinten stand. Das heißt, das Spiel hat sich dann dazu entwickelt, dass ich in der zweiten Runde in seine Zone reingegangen bin, um dann, dass er nicht punkten konnte und quasi einfach nur gesagt, okay, ich klaue mir hier sein Objective und gehe auf der anderen Seite hin und nehme mir irgendwie die Fahne in der Zone und rotiere ansonsten nach rechts. Er rotiert genauso auf seiner Seite nach rechts, sodass wir halt so ein bisschen uns im Kreis drehen und das Spiel quasi dann damit lang machen. Der Invictus ist immer ein bisschen das Problem, weil den will ich mit Raketen nicht beschießen und ein Jack nimmt den halt auch nur ganz unglücklich alleine auseinander. Das heißt, das ist immer so ein Ding, den will man eigentlich gar nicht anfassen, wenn man ihn nicht sicher in einer Runde tot bekommt und da meine Raketen relativ schnell wegfahren und auch sonst eigentlich tausend andere Ziele haben, auf die sie lieber schießen wollen, ist der halt relativ unbedacht, konnte der halt rummachen. Ich konnte halt alles andere bei ihm ausschalten, sodass das Ende vom Spiel quasi war, er hatte noch so ein paar einzelne Mindbender-Dudes oder sowas in der Richtung, den Invictus mit dem Magnus und seinen Caster und ich hatte halt auf meiner Seite halt aber den Victor noch stehen und ein, zwei einzelne Modelle und dann hat sich das, wie gesagt, im Kreis gedreht und auch das Spiel ist in die Ende von Runde 7 gegangen. Zeittechnisch hatten wir auf beiden Seiten ein bisschen mehr, aber auch unter 5 Minuten. Aber ich habe ihm halt, irgendwann ist er dann halt nochmal mit dem Invictus reingegangen und hat versucht, den Koloss runterzuwürfeln. Das war aber zeitlich knapp und hat auch nur die Hälfte der Boxen gemacht. Da spätestens war das Spiel vorbei und da konnte ich dann halt auf 15-12 hochpunkten am Ende von Runde 7 und halt auch fast alles von ihm zerstören. Also das war dann auch wieder eines der letzten Spiele. Leider diesmal nicht relevant, weil zu dem Zeitpunkt hatten schon 3 der Deutschen leider verloren. Ja, schade, hätte ich gerne nochmal gemacht, dann so einem knappen Grindspiel am Ende dann zu gewinnen. Das wäre, glaube ich, sehr cool gewesen für die WTC. Ich hatte nur bis jetzt zu dem Zeitpunkt mitbekommen, wie Thomas links von mir die Assyria erwürfelt hatte. So aus dem Augenwinkel einfach anhand der Tatsache, wie sehr sich Thomas gefreut hat, als er mit 5-0 vom Tisch gegangen ist. Aber bei den anderen wusste ich halt noch nicht und ja, das habe ich erst am Ende dann erfahren.
Ja. Hey, Thomas hat tatsächlich recht schnell irgendwie Runde 2 eine Assassination hingelegt, irgendwie eine Izzy tot geliebt oder tot gesprayt oder eine Kombination aus dem. Und ich glaube, das war so ein bisschen nervlich für ihn herausfordernd, da halt jetzt nochmal irgendwie 1,5-2 Stunden zu warten, bis die restlichen Spiele alle vorbei sind. Mein Spiel war gegen Markus Dröschmeister, cooler Typ, wie ich aus dem Olaf-Podcast erfahren habe, auch seine erste WTC. Oder zumindest das erste Mal irgendwie in dem Team oder so. Und der hat die Retribution mit dem Iron mir hingestellt. Und ich hatte den Startwurf gewonnen. Und das war auch das allererste Spiel, wo ich mein erster Spieler war. Was man aber, glaube ich, gegen die Liste auch sein muss. Vor allem auf dem Szenario King of the Hill. Und na, ich bin halt auch irgendwie auch nach vorne gegangen. Habe so ein bisschen seine Mage Hunter doch respektiert. Er kam mir dann entgegen. Und dann habe ich gesagt, okay, ich muss jetzt irgendwie gucken, dass ich hier nicht gleich über das Szenario verliere und habe mich sehr, sehr breit aufgestellt. Habe irgendwie so eine Nüsshexe mit Helion und eine Anissa standen wirklich so mit einem C gerade so in der Zone. Die Swordsmen bei mir, die standen gerade so, dass sie zentrale Flagge und Zone contestet haben. Und dann habe ich halt übergeben und da hat er irgendwie 10 Minuten lang gemessen und hin und her überlegt und irgendwie hat er kurz unterbrochen, also so gut hat gegen mich noch keiner contestet und da war ich so ein bisschen stolz dann auf mich, dass er das so mitten im Spiel noch rausgehauen hat. Er hat mich dann halt irgendwie mit Mage Huntern gejammt und natürlich gefeatet, sodass alles da extrem hohe Death hatte. Was man aber mit dem Lilith-Feed ganz gut gegenfeaten kann. Nichtsdestotrotz hat er es dann geschafft, eine Seite zu dominieren, dass ich da auch nicht mehr contesten oder gar nicht mehr contesten konnte. Und hat mich dann langsam Stück für Stück aus dem Szenario zurückgedrängt und dann auch, ich glaube, dann Runde 4, dann 8-3 szenariotechnisch gewonnen. Und da haben sich dann halt schon Olaf und noch irgendjemand sehr gefreut, da so 2 Meter hinter unserem Tisch. Und da ist so, okay, gut, dann ist das Ergebnis jetzt klar. Das hätte ich jetzt nicht verlieren sollen. Aber ist halt passiert leider. Und von daher haben sie verdient 3-2 das ganze Ding nach Hause geholt.
Glaubst du denn im Nachhinein, das ist ein spielbares Matchup für dich? Oder glaubst du, das war einfach ein Fehler, dass sie das vorher nicht getestet haben?
Also es war auf jeden Fall nicht klug, das nicht vorher mal getestet zu haben.
Das sicherlich, ja.
Ich war zeitlich dieses Jahr halt einfach stark eingeschränkt, weshalb ich echt wenig Vorbereitungszeit für die WTC leider hatte, was ich so auch nicht nochmal machen würde. Ich würde immer noch behaupten, es ist ein spielbares Matchup für eine Lilith 1. Wobei auf der anderen Seite Brezel und Lenny gesagt haben, die haben das ein paar Mal gespielt und auch mit der Lilith 1 und auch so unter der Annahme, dass im Lilith-Feed alles trifft und das ist zeitlich einfach zu knapp. Das ist so eine Komponente, die könnte ich gar nicht einschätzen. Wir beide hatten jetzt in dem Spiel, ich glaube, ich hatte noch 7 Minuten, er hatte noch 10 Minuten auf der Uhr. Wie gesagt, er hat auch sehr lange in der zweiten Runde überlegt, was er jetzt wirklich macht, weil er nirgendwo rangekommen ist und nichts gesehen hat. Ist vielleicht auch nicht immer der Standard. Vor allem, wenn man Lennys Spiele liest, wie viel Zeit der noch eigentlich auf der Uhr hatte, nachdem er seine Spiele gewonnen hat. Weiß ich nicht, ob das ein gutes ist. Also ohne Uhr ist es wahrscheinlich ein gutes. Mit Uhr könnte es natürlich kippen.
Okay, wir hatten ja noch nicht drüber geredet mehr an dem Tag drin. Das war so die Frage.
Ja, wie klang denn dann der Sonntag für euch aus?
Ja, ich war persönlich dann nach dem Spiel doch so ein bisschen down, war so, schade, es war halt so ein WTC-Sieg, war jetzt in greifbarer Nähe und wir haben es dann halt doch nicht geschafft. Aber nachdem man sich dann so ein bisschen an den Gedanken gewöhnt hat, dass es jetzt halt vorbei ist, konnte ich mich halt sehr über den zweiten Platz freuen und habe mich dann auch dann mit den Schweden freuen können, dass die das halt gewonnen haben und die waren auch wirklich happy und wie Sven schon sagte, die waren auch, und das hat man gemerkt, sehr viel besser vorbereitet als wir. Von daher sehr wohl verdient.
Genau, also ich sehe das ähnlich. In dem kannst du ja jeden fragen. Zweiter zu werden ist immer so ein bisschen der erste Verlierer, kann man ja so sagen. Ne? Du hast gerade das Finale verloren. Es ist jetzt auch 3-2, auch wenn ich natürlich erst am Ende gewonnen habe, heißt das trotzdem, es ist ein Spiel an irgendeiner Stelle. Einer der Leute muss was anders machen. Irgendwo die Würfel ein bisschen anders fallen und man ist Weltmeister. Ne? Die Schweden haben es aber absolut verdient. Wie gesagt, die haben wesentlich mehr Arbeit reingesteckt als wir. Und im Nachhinein, wie gesagt, wir hatten nicht gedacht, dass wir da hinkommen. Insofern ist natürlich, das ist ja auch das beste Ergebnis seit der gewonnenen WTC für ein deutsches Team oder auch generell für Deutsche generell mit zweitem und dritten Platz. Da kann man natürlich eigentlich nur zurückgucken und sagen, klar, hätte, wenn, könnte, aber, wäre super gewesen. Wir hätten aber auch in jeder anderen Runde schon mal verlieren können. Insofern darf man darauf nicht zu viel geben. Wir sind Zweiter geworden. Das ist ein super Ergebnis. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal schaffen werde, Zweiter auf einer WTC zu sein oder Erster. Ja.
Ja, ich würde sagen, es hat in jedem Fall auch nochmal, zumindest habe ich das Gefühl und auch bei mir und vor allem auch bei Moneyball, also bei Money merke ich das ganz krass, der hat es auch schon im Gespräch zu mir gesagt, dass die diesjährige WTC und gerade auch das gute Abschneiden der beiden deutschen Teams sehr viel wieder für die Motivation hier daheim getan hat, was für War Machine zu tun und wieder in War Machine reinzuschauen. Wie sieht es bei euch aus? Habt ihr es auch so wahrgenommen oder habt ihr es auch allgemein das Gefühl oder...
Ich habe das tatsächlich auch so wahrgenommen und ich bin auch nach der WTC jetzt natürlich erstmal so ein bisschen gesättigt und man muss dieses ganze Wochenende noch so irgendwie ja nochmal resümieren und verkraften, aber ich bin auch stark gehypt, was das Ganze jetzt angeht und freue mich jetzt auch auf nächsten Turniere und das nächste Jahr dann.
Ich denke generell, also die WTC ist bei allen Leuten positiv angekommen. Also im Vergleich zu anderen Jahren, wo es halt immer schon Leute gab, ist das irgendwie doof oder sowas in der Richtung. Allen Leuten, mit denen ich gesprochen habe, haben alle Leute, die da anwesend waren, gesagt, wenn sie können, kommen sie nächstes Jahr wieder. Man hat von Schweden, was mit 4 Teams da gewesen. Man hört von Italien, wo es wieder aufwärts geht. Man hört auch von einer französischen Szene, wo es wieder so 1-2 Nester gibt. Ich denke, es ist eine Regenerationsphase. Ich denke, die Sache von Ben mit einer WTC in Deutschland hilft natürlich in der deutschen Szene auch sehr, sehr gut. Ich denke auch da, dass 32 Teams die richtige Wahl ist, erstmal zu gucken, wie das ne, so vonstatten geht, ob man die 32 vollbekommt, weil wenn man die 32 vollbekommt, hat man ja auch gleichzeitig ein Signal, dass es wieder nach oben geht. Ich denke, also es freut mich natürlich zu hören, dass man indirekt zu einer positiven Stimmung in Deutschland beigesteuert hat, indem man als deutsches Team so gut abgeschnitten hat. Ich denke auch generell, was wir auch damit zeigen, dass zum Beispiel ein Team A38, was sich quasi last minute zusammengesetzt hat und was so kranke Leute wie Enes dabei hat, der gesagt hat, MK4 Vorbereitung, klar kann ich, habe ich mir mal Regeln durchgelesen. Und der auf der WTC seine ersten MK4-Spiele macht und sagt, ach, verlieren im WTC in MK4 ist irgendwie total scheiße, also mache ich das einfach mal nicht. Der geht einfach 5-0 auf der WTC, ohne vorher jemals ein MK4-Spiel gespielt zu haben. Das ist einfach so eine Sache, wo man sagt, ja, da, scheinbar kannst du ja eh das halt und kriegst das einfach OP. aber generell ist das Abschneiden auch von dem Team natürlich, die haben, glaube ich, auch 3-2 gespielt am Ende. Sind da, glaube ich, 12. geworden oder sowas in der Richtung.
Ja,
und das 12. Team, was sich last minute halt irgendwie zusammengesetzt hat. Und da muss man halt auch sagen, ich finde, das zeigt, dass das generelle Niveau in Deutschland einfach unheimlich hoch ist. In vielen anderen Nationen sind die Leute, die weggegangen sind, waren vor allem die Top-Spieler, die weggefallen sind und also siehe Kanada oder sowas in der Richtung. Und da muss man sich jetzt quasi neu sortieren. In Deutschland hat man einfach so viele gute Spieler, dass man einfach Leute nachrücken lassen kann und die sich im internationalen Feld behaupten können. Und das ist einfach auch einfach unheimlich starkes Zeichen. Und natürlich würde es mich freuen, wenn es in Deutschland auch wieder mehr wird oder auch ganz in Europa. MK4 hat viele Startschwierigkeiten gehabt, da muss man nicht drüber reden. Aber die Figuren sind jetzt Gott sei Dank nicht mehr ein scheiß Material und sehen alle grandios aus. Die Regeln funktionieren ganz gut. Es hängt sicher viel davon ab, wie der Januar jetzt wird. Wenn sie dann ein Balance-Update und einen neuen Steamroller rausbringen, wird das nochmal viel durcheinander werfen. Wenn das gut wird, dann sehe ich da sehr gutes Zeichen für 2024 drin.
Also alle Stimmen, die man von der WTC gehört hat, die da irgendwelche Interna bei Private Press haben, Spieletester sind und so weiter, die sind sich im Gegensatz zu vor MK4 alle sehr einig, dass das, was im Januar kommt, sehr geil wird.
Freut mich zu hören.
Lässt hoffen.
Ja, also damals vor MK4 haben wir zum Beispiel auch Line of Sight und so getestet gehabt und gesagt, hier, mach dies und das nicht, ne? Stichwort Unit-Bewegung. Hat PP dann doch gemacht und das hat die Leute ja so vergrault, dass sie aufgehört haben, Content-Creator zu sein für das Spiel und so. Aber diesmal sagen die Spieletester und so alle, das wird geil, alles sinnvolle Änderungen. Und da kann man sich drauf freuen und das macht auf jeden Fall Hoffnung. Sehe ich auch so, ja.
Tatsächlich muss ich sagen, ich habe mit Marvel-Spielern gesprochen, also ehemaligen WTC-Spielern. Also nicht, also ehemaligen War Machine-Spielern, aber nicht MK3 War Machine-Spielern, die gerade aufgehört haben, sondern Leuten, die schon vor einiger Zeit aufgehört haben. Und die fanden vielfach, dass das neue Movement-System einfach sehr angenehm ist. Also A, Leute, die schon mal Star Wars Legion gespielt haben, für die ist das sowieso intuitiv. B haben die halt auch gleich gesagt, ach guck mal, das, die ganzen Arcs sind weg, dieses ganze vorne, hinten, rechts. Und ne, von den Erzählungen, also Niki und ich haben da mit ein paar gesprochen, die hatten auf jeden Fall gleich wieder Lust mit einzusteigen. Insofern braucht man vielleicht diesen Regenerationszyklus jetzt und kann halt nächstes Jahr dann wieder voll loslegen.
Ich hoffe drauf, ich hab Bock drauf. In diesem Sinne, ja. Ist jetzt die Folge 50 doch etwas besonders geworden, in dem Sinne, dass wir jetzt doch eine sehr lange Folge haben. Ich hoffe, wir konnten euch unterhalten, wie immer. Und ja, dann kann ich nur noch zum Ende sagen, bleibt uns gewogen und bis zum nächsten Mal. Ciao.
Ich muss dem Pascal jetzt leider einmal reinfuschen. Ich sag noch nicht Tschüss, weil wir haben nicht noch eine ganz wichtige Sache vergessen. Danke an das Triumvirat und danke nochmal im Besonderen auch an Andi, der viel Organisation gemacht hat, die geilen Trikots entworfen hat und sich generell von außen einfach sehr gut als unser quasi Ersatzspieler auch um unser Team oder auch, aber auch um beide Teams gekümmert hat.
Ich habe Glück gehabt, dass ich die Aufnahme noch nicht beendet hatte. Okay, bis zum nächsten Mal. Ciao.